Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auf und liebe Katha, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast viele wirklich wichtige Punkte schon gesagt und das ist toll. Ich werde die jetzt nicht groß wiederholen, ich werde einen Blick noch in eine andere Richtung lenken, aber du hast sehr, sehr wichtige Sachen gesagt und ich hoffe, ihr, das ist immer das Erste, das ist immer das Schöne, zum Anfang hört man immer besser zu als so in der Mitte und am Ende... Ich kriege das von vorne immer so ganz gut mit, wenn er so langsam so die Augen mal so das eine und das andere mal so zugeht, dann merke ich, ich habe schon zu lange geredet. Aber das ist immer das Gute, wenn man so zum Anfang was sagt, dann ist man noch voll dabei. Und du hast viele wichtige Dinge und viele Dinge gesagt, die uns unser persönliches Christsein betreffen. Wir sind eben nicht, das sage ich nachher nochmal, eben nicht stromlinienförmig als Christen in dieser Welt. Ja, ich habe mir gedacht, also... Ines, wo bist du überhaupt? Da bist du. Ja. Du wirst ja heute aufgenommen. Und ja, ich dachte erst, soll ich vielleicht einen Text mir aussuchen, der jetzt sehr speziell auf eine Gemeindeaufnahme so hindeutet? Und dachte, nee, das ist eigentlich nicht meine Art. Meine Art ist es eigentlich, immer wieder ein Stück weiterzugehen und weiterzugehen und weiterzugehen. Und für die, die jetzt nicht so oft im Gottesdienst sind, ich mache eine Reihe, in der ich... einen Text und dann den nächsten Text, der kommt und dann den nächsten Text, der kommt und den nächsten Text einfach in meinen Predigten hier bearbeite und fast versuche für den Alltag mitzugeben. Und das Ganze steht eben, wie du auch schon gesagt hast, in der Apostelgeschichte und es ist die dritte Missionsreise. Wir sind ziemlich am Ende von der dritten Missionsreise des großen Apostels Paulus. Es wird spannend, ganz spannende Geschichte, die ich da gleich vorlesen werde. Und ihr könnt euch darauf freuen, auf diese Geschichte. Die ist spannend, die hat Action, die ist herausfordernd. Da geht es um Krise, geht um Auseinandersetzung. Und wir leben alle in Auseinandersetzungen irgendwo. Manchmal auf der Arbeit, manchmal in der Familie, manchmal in der Verwandtschaft, in einem Freundeskreis. Wir leben immer wieder in Auseinandersetzung, vielleicht auch mal in der Gemeinde. Auseinandersetzung. Der Text hat auch Auseinandersetzung und er zeigt uns manches. Er zeigt uns etwas über Lüge und Intrige, über Manipulation und über Machtinteressen und über menschliche Interessen dann letztendlich. Denn Machtinteressen sind menschliche Interessen. Wir alle wollen Macht haben und alle Auseinandersetzungen kommen immer wieder auch daher, weil wir Macht haben wollen, weil wir Geld haben wollen, weil wir Einfluss haben wollen, weil wir Ehre haben wollen, weil wir im Mittelpunkt stehen wollen, weil wir groß dastehen wollen und der andere eben besser was kleiner dastehen wollen, weil wir gerne auf den anderen runterschauen wollen. Das ist immer wieder das Gleiche. Und es geht um ein Weltwunder, aber das nur so am Rande. Ich habe es letztes Mal auch schon über das Weltwunder etwas gesagt. Also, das Ganze ist wie aus dem Leben, es ist eine 2000 Jahre alte Geschichte, etwa so, roundabout 2000 Jahre alt, aber die ist eigentlich hochaktuell. Die ist so aktuell, dass ich sagen kann, dass ich, als ich die das erste Mal gelesen hatte, also das erste Mal, wo ich mich vorbereitet habe, ich dachte, das ist alles viel zu viel. Und da kann man was zu machen und da kann man was zu sagen und da und das betrifft mich und da bin ich herausgefordert und da sehe ich andere herausgefordert und ich kann den Text gar nicht alle bearbeiten. Es ist aber ein langer Text, das nur so vorweg. Ich werde ihn aber nicht komplett bearbeiten. Ich werde ein paar Punkte rausnehmen. Wir haben ja noch die Gemeindeaufnahme gleich. Da freue ich mich schon sehr. Wie Ines mag ich. Wir haben schon lange Kontakt. Ja. Was? Ja, andersrum wärst du. Ja, klar. Ja, die war auch schon mal eine ganze Zeit bei mir zu Hause immer wieder. Regelmäßig gekommen, ne? Das wissen viele gar nicht. Aber das kannst du mal irgendwann jemandem erzählen. Da schlummern nämlich ganz große Talente noch in der Ines. Die schlummern aber momentan gerade, oder? Ja, leider, ne? Weiß ich. Okay, ich möchte jetzt also den Text lesen und bevor ich den Text lese, möchte ich nur mal kurz beten. Lieber Jesus Christus, wir... wir wollen jetzt hören auf dein Wort und wir wollen offen sein, dass du zu uns redest und dass wir angesprochen werden von dir, von den Worten, die ich vorbereitet habe. Da bitte ich dich drum, dass du mir die richtigen Worte gibst und Ja, wir wollen offen sein für Veränderung und für deine Ansprache. Bitten dich, segne du uns. Wir wollen offen sein. Amen. Ich lese uns den Text, Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 23 bis 40. Also insgesamt 18 Verse. Und ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe hier immer eine Bibel vorne liegen. Ne? Das ist nicht, manchmal gucke ich da gar nicht rein. Fragt euch manchmal vielleicht auch, warum liegt da überhaupt eine Bibel? Natürlich ist das irgendwo ein Symbol, aber manchmal fällt mir auch einfach während der Predigt noch ein Bibelvers ein. Und dafür ist der auf jeden Fall, liegt die immer hier. Dass ich dann den schnell aufschlagen kann und euch vorlesen kann. Aber jetzt den Text. Und ich will jetzt auch nicht mehr zwischendrin was anderes sagen, bis ich den Text zu Ende gelesen habe. Während dieser Zeit kam es in Ephesus wegen der neuen Glaubensrichtung zu schweren Unruhen. Ausgelöst wurden sie durch Folgendes. Ein Silberschmied namens Demetrius leitete die Herstellung von silbernen Nachbildungen des Tempels der Göttin Artemis und verschaffte damit den Kunsthandwerkern der Stadt beträchtliche Gewinne. Eines Tages nun organisierte Demetrius ein Treffen der Handwerker, die er selbst beschäftigte, und alle anderen, die in diesem Gewerbe tätig waren. »Meine Freunde«, sagte er, »ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand der Herstellung von Tempelnachbildungen verdanken. Nun habt ihr aber sicher schon miterlebt oder durch andere erfahren, dass dieser Paulus nicht nur hier in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er behauptet, Götter, die von Menschen gemacht werden, wir seien überhaupt gar keine Götter. Damit droht nun nicht nur unser Berufsstand in Misskredit zu geraten, nein, es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die doch der ganzen Provinz Asien von allen Bewohnern der Erde für ihre majestätische Größe verehrt wird. Als die Versammelten das hörten, packte sie die Wut und sie schrien, »Groß ist die Artemis von Ephesus!« Bald befand sich die ganze Stadt in hellem Aufruhr. Wie ein Mann stürmten die Menschen ins Amphitheater, wobei sie Mazedonier Gaius und Aristarch, zwei Weggefährten von Paulus, ergriffen und mitschleppten. Als Paulus von diesen Vorgängen erfuhr, wollte er persönlich vor die Volksmenge treten. Aber die Jünger ließen es nicht zu. Und auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die freundschaftlich mit ihm verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, sich ins Theater zu begeben. Im Theater, wo sich das Volk versammelt hatte, herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen das. Und die meisten wussten nicht einmal, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Schließlich schickten die Juden Alexander nach vorne. Alexander ließ sich von einigen aus der Menge über den Anlass der Zusammenkunft informieren und versuchte dann, sich mit einer Handbewegung Gehör zu verschaffen. Er wollte vor dem Volk eine Erklärung zugunsten seiner Landsleute abgeben. Doch sobald die Versammelten merken, dass er Jude war, vielleicht doch mal Antisemitismus, ne? Den gab es damals auch schon, begannen sie alle wie aus einem Mund 2 Stunden lang zu schreien. Groß ist die Artemis von Ephesus. Endlich gelang es dem Stadtpräfekten, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Bürger von Ephesus, rief er. Gibt es einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, dass unsere Stadt das Vorrecht hat, Wächterin des Tempels, der großen Artemis und Beschützerin ihres direkt vom Himmel gefallenen Standbildes zu sein? weil das nun einmal eine unbestreitbare Tatsache ist, müsst ihr euch ruhig verhalten und dürft euch zu keinem unüberlegten Handlung hinreißen lassen. Die Männer, die ihr hierher geschleppt habt, haben schließlich weder den Tempel entweiht, noch unsere Göttin verhöhnt. Wenn Demetrios und die Handwerker, die mit ihm gekommen sind, eine Anklage gegen jemand vorbringen wollen, fällt das in die Zuständigkeit der Prokonsuln. Und es gibt dafür bestimmte Gerichtstage. Dort können die gegnerischen Parteien ihren Streit austragen. Und solltet ihr, davon abgesehen, noch irgendwelche anderen Anliegen haben, dann müsst ihr in einer ordentlichen, einberufenen Bürgerversammlung entschieden werden. Und jetzt noch der letzte Vers. Unsere Stadt droht nämlich angesichts der heutigen Vorkommnisse eine Anklage wegen Rebellion. Und womit könnten wir uns dann rechtfertigen? Es gibt für diesen Aufruhr nicht den geringsten Grund. Nach diesem Appell löste der Stadtpräfekt die Versammlung auf. Ein langer Text, wo ich habe versucht, einen modernen Übersetzung zu nehmen, die man auch gut vorlesen kann und der man hoffentlich auch gut folgen konnte. Voll Spannung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Da steckt ganz, ganz viel drin. Und wie gesagt, ich kann gar nicht alles sagen. Gerade jetzt über den Stadtpräfekten, da werde ich nicht groß was sagen. Außer, dass er, na, vielleicht sage ich das mal so, ein recht kluger Politiker gewesen war. Ne? So auf Ausgleich und jetzt nicht hier Aufruhr. Und das könnte ihm vielleicht sogar seinen eigenen Kragen kosten, seinen eigenen Posten. Wenn er ein Aufruhr ist, er war ja auch nur abgesandt aus Rom. Von der Herrschenden. Naja, aber da will ich jetzt gar nicht groß was zu sagen. Die Zeit läuft. Ein Text, in dem Gott gar nicht vorkommt. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Das Wort Gott kommt überhaupt nicht vor. Und auch Jesus, der Name Jesus oder Jesus Christus, kommt auch nicht vor. Also hat das nichts mit Gott zu tun? Doch, es hat ganz, ganz viel mit Gott zu tun. Das nehmen wir dann gleich, was das mit Gott zu tun hat. Ein Aufruhr im Theater von Ephesus. Aufruhr, ein offenes Amphitheater. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal so in südlichen Ländern, wo es so Amphitheater gibt. Ich war einmal in Philippi, auf unserer Griechenlandreise damals. Das ist schon beeindruckend. Also, das ist dann so ein Halbkreis, wo da Tausende von Menschen sitzen können. In Ephesus war das sehr groß. Es passten insgesamt etwa, naja, je nachdem wie groß und dick und schmal und wie auch immer, so 25.000 Menschen roundabout passten in dieses Amphitheater. Das ist ein halbes großes Fußballstadion. Das ist eine ganze Menge. Alles mit Stein gebaut, riesig groß. Und erinnert ihr euch an den Text? Ein Riesenaufruhr und alle schrien durcheinander. Und manche wussten gar nicht, warum sie schreien, warum sie überhaupt da sind. Und völliges Durcheinander. 26.000, 25.000 Menschen, 24.000, wer weiß wie viel. Schreien alle durcheinander. Ein Tohuwabohu. Wenn er jetzt so ein Reporter gewesen wäre von der Ephesus Abendblatt oder so, ich weiß nicht, was der so berichtet hätte, wo der hingegangen wäre. Oder Ephesus TV oder so, ne? Schauen wir mal, wen interviewen wir denn? Hallo, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, warum sind Sie denn hier?
Weiß ich nicht.
Können Sie mir sagen, warum sind Sie denn hier? Warum schreien Sie denn?
Ja, alle schreien.
Das ist so typisch, ne? Man schreit, weil alle schreien. Im Stadion schreit man auch, weil alle mitschreien. Naja, gut, da hat man irgendwelche Präferenzen so, aber naja, das zieht einfach mit. Oder wenn man auf einem Konzert ist oder so, oder auf einer Parteiveranstaltung. Je mehr schreien, umso mehr Manipulation ist natürlich auch da. Aber da komme ich gleich noch drauf. Hysterie, da kommt ein beherztes Eingreifen des Stadtpräfekten. Luther sagt Kanzler, man weiß das nicht so ganz genau, es ist irgendwie ein politischer, eine politische Person der Stadt gewesen, auf jeden Fall. Und dann der Rädelsführer. Rädelsführer Demetrios heißt er, ein Silberschmied. Er ist für die meisten gar nicht sichtbar. Wo ist er denn? Ganz zum Anfang taucht er auf. Und der Präfekt nennt ihn dann nachher nochmal und sagt, wenn du was habt, dann geht doch vors Gericht. Ansonsten eigentlich nur am Anfang. Es ist einer, der die böse Saat ausstreut. Ein Brandstifter. Ein Brandstifter und dann sich schnell verdünnisieren. So habe ich mir das so, so kommt mir das so vor. Ein Feuer legen, Brand legen und dann schnell in die Deckung gehen. Und das brennt dann schon weiter. Hauptsache, man kommt nicht selber irgendwie zu sehr ins Lampenlicht. Nicht ins Lampenlicht, ins Rampenlicht. Gut aufpassen, ne? Und manchmal. Der Fabienne, habe ich es gerade gesagt, ich bin nur aufgeregt, wenn ich hier vorne stehe. Das merkt man vielleicht nicht an, ich bin es aber. Und manchmal hat man so Wortfindungskomplikationen. Okay, im Hintergrund ziehen Menschen immer wieder Fäden, hetzen auf. Und selber bleiben sie oft unerkannt. Am Ende absamen. Aber selber eine saubere Weste behalten. Diese Männer und Frauen, die so im Hintergrund sind, das sind oft die Allerschlimmsten von allen. Dieser Demetrios, der es angefangen hat. Und diese Männer und Frauen, die im Hintergrund dieses Feuer legen, irgendwo, irgendeinen Brand legen, irgendwo Zwietracht streuen, irgendwo was, naja, Unkrautsamen, im Bild gesprochen, hinwerfen auf das gute Feld. Das sind oftmals die Allerschlimmsten. Rädelsführer, Verführer, Anstachler. Was ist diesem Anstachler Demetrios wichtig? Ihm ist eines wichtig. Ich habe jetzt nichts dabei. Ich gehe immer ohne Geld. Der Geldbeutel ist ihm wichtig. Das eigene Geld, möglichst viel zu haben. Das ist ihm wichtig. Um nichts anderes geht es ihm. So hat er angefangen. Wer den Text nur, lest ihn euch zu Hause nochmal durch. So fängt es an. Er kriegt auf einmal mit. Früher, ich sag mal so, ich spinne jetzt mal. So stelle ich mir das vor. Er guckt seine Bücher an. Früher habe ich 75 kleine Tempelchen verkauft im Monat. Letztes Jahr waren es nur noch 60. Dieses Jahr sind es nur noch 50 im Monat. Das ist eine Einbuße. Schrecklich. So hat es eigentlich angefangen. Er sah, wie ihm die Felle davon schwimmen. Weniger Menschen kaufen seine Souvenirtempelchen. Meine Frage, die ich mir gestellt habe, hat Demetrios ein Anrecht darauf, dass diese Touristen ein Tempelchen von ihm kaufen, versilbert, vergoldet, wie auch immer? Hat er ein Anrecht darauf? Nein, hat er nicht. Es ist eigentlich, er kann sich freuen, wenn einer was kauft, ja. Aber ein Anrecht hat er nicht. Nur wenn er immer so gelebt hat, dann denkt man eben, man hat Anrechte. Nee, hat er nicht. Natürlich hat er es nicht. Aber in seiner Verblendung ist ihm das völlig egal. Wenn es ums Geld geht, dann ist vielen Menschen alles egal. Dann gehen sie fast über Leichen. Es ist alles erlaubt. Demetrios konnte doch froh sein, wenn er überhaupt ein Tempelchen verkauft. Ja. Aber er ist nicht froh. Er möchte mehr. Er möchte so viel wie immer. Er kann es nicht ertragen, mal weniger Tempelchen zu verkaufen. Mal ein bisschen Einbußen zu haben. Ja, eigentlich keine Anrechte hat. Und so wiegelt er die ganze Zunft auf, die Silberschmiedezunft und dann alle anderen. Er nimmt es in Kauf, dass Auseinandersetzung geschieht. Er nimmt es in Kauf, dass Zwietracht entsteht. Er nimmt es in Kauf, dass Leute gefangen genommen werden. Und wer weiß, was mit denen passiert. Vielleicht werden sie hier verhauen, vielleicht werden sie gesteinigt sogar. Vielleicht verlieren diese Menschen ihr Leben, dieser Gaius und Aristarch. Und vielleicht will er eigentlich an den Paulus dran. Er nimmt das alles in Kauf. Warum? weil er Geld haben will.
Geld haben will. Ich weiß nicht, der Apostel Paulus hat einen Schüler gehabt, einen, so den er gefördert hat, der hieß Timotheus. Und an diesen Timotheus schreibt er zwei Briefe. Und in einem dieser Briefe, in dem ersten, im sechsten Kapitel, schreibt er einen ganz wichtigen Satz. Und der geht folgendermaßen: Die Wurzel allen Übels ist die Geldliebe. Oder Luther sagt, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Allen Übels. Dieser Neid und dieses Mehr haben wollen und dieses immer noch und dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln einfach nicht gönnen. Das ist das. Ne? Ich weiß nicht, ob der Paulus, als er dem Timotheus das geschrieben hat, an diese Geschichte gedacht hat, an Demetrius, der es nicht abkonnte, dass er weniger verdient hat. Ich weiß es nicht. Ich habe nur für mich gedacht, Herr, bewahre mich. Bewahre mich davor, so ein Demetrius zu sein. Bewahre mich davor, dieser Dagobert-Vers, also Dagobert Duck, diese geldgeile End, oder die da auf dem dicken, kennst du, ne? Ja, bewahre mich davor. Das war einfach mein Gebet in dem Moment, als ich da am Vorbereiten war. An einer anderen Stelle sagt es Jakobus, Jakobus war ein anderer Mann, der einen Brief geschrieben hat. Und da drückt es eigentlich fast Ähnliches mit anderen Worten aus. In Kapitel 4 heißt es da: Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut, um eure Gier zu stillen. Und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Eigentlich ganz Ähnliches, mit anderen Worten ausgedrückt. Woher kommt diese Gier, dieser Neid, dieses Mehr haben wollen? Man ist unzufrieden. Man kann sich einfach nicht mit dem begnügen, was man hat. Das ist sehr menschlich. Und es ist sehr tragisch, nicht nur menschlich, es ist sehr, sehr tragisch. Und es ist eigentlich immer wieder, also für mich ist es immer eine Bitte, Herr, helft mir, dass ich nicht so werde, dass ich nicht so bin, dass ich gerne gebe, wie du gerade gesagt hast, ja, wir haben doch genug Klamotten zu Hause, warum braucht man denn so viele Sachen? Man kann doch auch was abgeben, natürlich. Jeder hat doch genug, also bei uns hier nun wirklich. Ich rede nicht von Menschen, die jetzt irgendwo in armen Regionen der Welt leben. Also da ist es vielleicht was anderes. Und selbst die sind oftmals freigebiger als wir. Dieser Tempel der Diana, wie er genannt wird auch, oder der Tempel der Artemis, das sind eigentlich unterschiedliche Namen für eine Gottheit, eine Göttin. Einmal lateinisch, einmal griechisch, man weiß gar nicht ganz genau, was ist das für eine Göttin. Geht auf unterschiedliche Traditionslinien zurück. Einmal ist eine Jagdgöttin, Tochter des Zeus, einmal ist es eine Fruchtbarkeitsgöttin. Hat man auch da in dem Tempel so eine Statue gefunden, über und über mit, also wirklich hässlich, mit Brüsten, nackte Brüste. Fruchtbarkeitsgöttin, was ist es denn jetzt eigentlich? Merkt ihr was? Es geht gar nicht darum, ist das eine Göttin für Jagd oder für Frucht? Es geht eigentlich nur um die Kohle. Darum geht es immer wieder. Um das Geld, um das Monetäre. Viel haben, ne? Um die Aktien. Um die heutigen, ne? Um die Anleihen und wie auch immer. Darum geht es. Und da hat man halt einen großen Tempel gebaut, einer der 7 Weltwunder. Da hat man gesagt, warum gibt es überhaupt so einen Demetrius, der so ein Tempelchen da bastelt? Ja, es war einer der 7 Weltwunder der Antike, der große Palast. Der war größer als ein Fußballfeld. 20 Meter hoch. Die Säulen, 19 Meter die Säulen. Und dann noch das Dach noch drauf, auf 25 Meter bestimmt hoch gewesen. Riesig für die damalige Zeit. Und heute kann man sowas bauen, aber in der damaligen Zeit, vor 2.500 Jahren, wo das gebaut worden ist, ein Weltwunder. Und wer was auf sich hielt, der hat eben eine Reise dahin gemacht.
Wie zu den anderen Weltwundern auch. Wer viel Geld hatte, der konnte eben alle sieben bereisen. Wer nicht so viel Geld hatte, eben nicht so viel. Und weil es immer geschäftsfündige Menschen gibt, dann heute macht man das anders. Heute macht man dann, fährt man nach Paris und dann bringt man sich so einen kleinen Eiffelturm mit oder so. Ne? Oder nach New York und dann bringt man sich so eine kleine Freiheitsstatue mit. Ja, das sind so Andenken, also Souvenirs. Und hat jetzt der Händler in Paris, hat ja ein Anrecht darauf, dass, sollte ich da jemals hinfahren, dass ich mir da so ein kleines Eiffeltürmchen kaufe? Nee, hat er nicht. Hat er kein Anrecht drauf. Mag vielleicht nett aussehen, aber auch kein Anrecht drauf. Ja, er denkt es natürlich. Okay. Ja. Okay. Das ist also der Tempel, ein großer Tempel und diese Händler dabei. Der Umsatz geht runter und der Schuldige ist schnell gefunden. Paulus. Paulus ist es doch, der dem Ganzen ein Ende machen will. Was sagt er? Hat Paulus vielleicht gesagt, kauft keine Souvenirtempelchen? Also alles, was wir wissen von Paulus, und was wir so lesen in der Bibel von Paulus und was wir uns denken können, wenn wir mal so querdenken, nee, das hat er nicht gesagt. Der hat nicht gesagt, kauf keine Tempelchen. Der hat was anderes gesagt, nämlich genau das, was er auch hier sagt. Er sagt, liebe Leute, wenn du ein Stück Holz nimmst und das schnitzt und das dann dahin stellst, ist das ein Gott? Nee, das ist doch kein Gott. Das ist doch nicht ein Gott, der irgendwie was kann. Das ist jemand, das ist eine Figur aus Holz, die du geschnitzt hast. Kann kein Gott sein. Eigentlich was ganz Logisches, ne? Paulus regt die Menschen zum Selbstdenken an. Nachdenken. Kann das ein Gott sein, wenn du sowas schnitzt? Nein, kann es nicht. Selber nachdenken. Es ist ein christliches Menschenbild, heißt, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir haben Verstand bekommen. Wir können denken. Wir sollen selber denken. Wir brauchen kein betreutes Denken von anderen. Wir können selber denken. Christliche Verkündigung kann die Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn Christsein das Leben verändert, kann es auch unbequem werden. Und dann stehen eben diese Lobbyisten, diese Demetriusse der Diana auf. Wir haben natürlich heute keine Götzen mehr aus, du hast es ja auch schon gesagt, so eine Figur betet heute keiner mehr an. Aber immer da, wo viel Geld mit im Spiel ist, da treten Götter auf. Ich denke so an die Götter in Weiß zum Beispiel. Die ganze Pharmaindustrie. Ich denke an die Götter in Olivgrün. Die ganze Rüstungsindustrie. Heute Morgen habe ich nochmal schnell nachgeguckt, wie viel wird eigentlich jedes Jahr ausgegeben so an Rüstungsgütern? 2 Billionen, also so roundabout, 2 Billionen. Dollar. Jedes Jahr. Wie viele Menschen können, es bräuchte keinen Hunger auf der Welt geben, es bräuchte keiner mehr frieren, es bräuchte keiner, jeder könnte gut versorgt sein. Und was machen wir Menschen? Wir geben Geld für Panzer und für Maschinengewehre und für all den Mist aus und wir kämpfen und machen. Sagst du was dagegen? Dann treten natürlich die Lobbyisten auf und sagen, immer wenn es ums Geld geht, immer. Ich habe vorhin ganz bewusst diesen Dagobert-Vers genannt, 1. Timotheus 6, Vers 10. Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Immer wenn Geld im Spiel ist, passen wir doch auf. Immer ist es so. Was haben wir? Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Gibt es die Diana des Öls? Natürlich. Die Diana der Versicherungen. Die Diana der Automobile. Die Diana der Rüstung, ich habe sie gerade genannt, oder der Pharma-Riesen. Oder auch die Diana der Solarenergie. Und wo auch immer, immer Geld zu machen ist, da treten sie auf. Schwenken wir noch einmal in unserem Bibeltext. Ich lese nochmal Vers 27. Damit droht nicht nur unser Berufsstand, also sagte Demetrius, unser Berufsstand im Misskredit zu geraten? Nein, es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst für ihr Ansehen einbüßt. Sie, die doch in der großen Provinz Asien war, von allen Bewohnern der Erde für ihre majestätische Größe verehrt wird. Und als die Versammelten das hörten, packte sie die Wut und sie schrien: Groß ist die Artemis von Ephesus. Nachdem Paulus seine Predigt richtig als Ursache erkannt und beschrieben hat, verlässt er die sachliche Ebene, also der Demetrius, und er schwenkt über in die emotionale Ebene. Und da wird es dann manipulativ auf einmal. Und es ist immer wieder so, wenn man von der sachlichen Ebene auf die emotionale Ebene überschwenkt, ist die Gefahr ganz, ganz groß der Manipulation. Demetrius spricht die religiösen Gefühle an. Was macht er? Er macht den Zuhörern Angst. Kann das sein? Wenn das so weitergeht, dann nimmt die große Artemis, die Diana, nimmt Schaden. Religiös, oh, das kann doch nicht sein. Angst. Unsere geliebte Diana wird Ansehen einbüßen. Uns droht der religiöse Kollaps. Unsere Kultur, unsere Identität, unser Leben, unsere Existenz wird zerstört. Und es schnürt sich alles in den Menschen zusammen. Warum? Aus sachlichem Grund? Nein. Emotionaler Gründe. Immer wieder Einfallstor. Und dann, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, tritt der Demetrius zurück, nachdem er seine Saat gestreut hat. Diese böse Saat, wie ich sie nenne. Böse Saat ist gestreut und ist gelegt und sie kann aufgehen. Ich für mich habe mir gesagt, lasse ich mich hoffentlich nicht von den Demetrius in unserer Zeit verführen, denen, die mir Angst machen wollen, denen, die ständig von der Sache auf die Emotionsebene wechseln, denen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Eine interessante Bemerkung war ja diese: viele wussten nicht mal, worum es überhaupt geht. Die Masse, die schreit. Und das ist immer gefährlich. Immer gefährlich, wenn man in Ekstase gerät. Die schreit nicht nur fünf, also da steht 2 Stunden, könnt ihr euch das vorstellen, 2 Stunden zu schreien, das ist Ekstase pur. Tanzt mal 2 Stunden und schreit dabei. Dann seid ihr nicht mehr bei klarem Verstand. Dann ist irgendwas abgeschaltet. Definitiv. Bei manchen Konzerten ist das so. Man tanzt und ist einfach nur noch in Ekstase und ist einfach hin und weg. Das ist immer ein Gefahrenpunkt. Immer gefährlich. Und immer dann, wenn Selbstdenken verurteilt wird, ganz gleich, welches Ergebnis kommt, dann stimmt irgendwie etwas nicht. Das ist immer ein Zeichen von Sekten oder Sektenkultur. Soweit noch. Und ich möchte nochmal, noch so viel zu sagen eigentlich, einen kurzen Blick noch auf den Apostel Paulus werfen. Von ihm lesen wir nur, dass er der wütenden Menge sich stellen wollte. Und dann die Christen, die Jünger, wie sie genannt werden, ihn davon abhalten. Paulus will sich stellen. Wow, du hast es schon so gesagt, also so mutig sein, ne? An dem gleichen Punkt war ich auch. Boah, ey, ich bin doch gar kein Held. Ich bin wirklich kein Held. Wir kriegen das immer so durch die Superheldengeschichten hier, Marvel und so, da kriegt man immer so dargestellt, ich möchte auch so ein Superheld sein. Ne? Wenn ich ehrlich bin und dann mal so in mich gehe, sage ich, ist ja schon cool, ein Superheld zu sein, aber ich bin es definitiv nicht. Kann ja jemand anders sein, ne? Die Bianca zum Beispiel. Oder der Micha. Ich bin's nicht. Und seien wir doch ehrlich, es sind nur die wenigsten von uns, sind wirklich Superhelden. Und das ist auch gar nicht der Punkt, wo ich sage, hier ist der Paulus für mich ein Vorbild. Natürlich ist das ein Vorbild. Aber ich schaffe das nicht, das weiß ich. Ich bin schon Zeit meines Lebens, bin ich so ein Hasenfuß. So, ne? Ich bin mal so ein bisschen um. Manchmal bin ich auch ganz straight, und da sage ich ja. Wann, wenn es um die Sache geht? Wenn es um die Sache geht, da kann ich schon, ach, lange, nee. Und ich denke, das sollten wir hier ruhig, da ist für der Paulus für mich wirklich ein Vorbild. Er ist nicht stromlinienförmig, habe ich vorhin gesagt. Paulus ist nicht stromlinienförmig. Man hätte ja sagen können, ach, dieses Thema mit Götzen und so selbstgemachte, das klammere ich mal in meiner Verkündigung, in meiner Predigt, in meinen Gesprächen, Mann zu Mann oder so Zweiergesprächen, das klammere ich mal aus. Ich konzentriere mich rein auf Unverfängliches. Und das macht er nicht. Er sagt nicht, kauf keine Tempelchen oder so. Aber er appelliert an den Verstand. Schalt deinen Verstand ein. Überleg dir doch mal, wenn du so ein Ding geschnitzt hast, ist das ein Gott? Kann der dir helfen? Und dann geht's weiter. Macht ein anderes Thema. Kann er helfen? Natürlich kann er nicht helfen. Er klammert es aber nicht aus. Und das finde ich gut. Christen dürfen und sollten ruhig eckig sein. Und können auch ruhig Sonderfälle sein. Auf der Arbeit, am Arbeitsplatz. Wenn du sagst, ja, man kann vielleicht nicht alles mitmachen. Na, dann kann man nicht alles mitmachen. Dann kann man sagen, hier, passt auf. Das geht so nicht. Da kann ich nicht mitmachen. Das kann auch in der Familie sein oder im Freundeskreis. Kann man sagen, hier, dann ecke ich eben an. Aber ich stehe zu meiner Überzeugung, die ich habe. Und das wünsche ich mir. Und da ist der Paulus ein ganz großes Vorbild an dieser Geschichte für mich. Er ist ein Vorbild. Er steht zu dem, was er glaubt. Und er hält es nicht. Er ist nicht ein stromlinienförmiger. Dann ist er eben ein bisschen. Ist ein bisschen schräg. Und? Was macht's? Macht's was, wenn er ein Knorzkopf bist? Gar nichts. Das ist okay. Du darfst ein Knorzkopf sein. Aber steh auf Gottes Wort, steh zu deinem Herrn. Ja, soweit. Manchmal ist es dann auch schwierig. Und manchmal denkt man, ja, kommt man auch in Schwierigkeiten. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, damit muss ich wirklich dann aufhören. Aber ihr kennt vielleicht die Geschichte so, ich weiß gar nicht, was eine Geschichte ist, ob es eine wahre Geschichte, ein Traum war. Hat einer, sieht die Spuren im Sand. Und erst zwei Spuren, seine eigene Spur und eine Spur neben ihm, und das ist die Spur Gottes, die ihn begleitet. So. Ah, ich denke, cool, schöne Sache. Gott begleitet mich durch mein Leben. Und er sieht das so im Nachhinein und schaut zurück und denkt, ah, da hat er, na, da sind wir zusammen durchgegangen, durch diese schwierige Situation. Oh, da ist nur noch eine Spur. Oh Mann, das war doch gerade da, wo es so richtig hart gewesen war. Wo ich so richtig angegangen worden bin, wo ich so fast verzweifelt bin. Und er fragt dann Gott, hey Gott, du hast doch zugesagt, bei mir zu sein. Wie kann das sein? Und Gott sagt, doch, das ist alles richtig, was du gesehen hast. Es ist nur eine Spur, aber es ist meine Spur. Und ich habe dich da durchgetragen. Und das wünsche ich uns, dass wir das so erleben, dass du das so erlebst. Okay, Amen.